Ja, dann wollen wir mal pünktlich starten. Schön, dass ihr hergefunden habt, auch wenn es der erste Slot ist nach dem Social Event. Genau, ich hoffe, ihr hattet gestern ein schönes Social Event und freue mich, dass ihr heute früh aufgestanden seid, um zum Vortrag zu kommen. Mein Name ist Sven Püschel. Genau, und mein Vortragstitel heißt: Wie schreibt man denn eigentlich Konnichiwa? Kurz über mich. Ich arbeite seit 2 Jahren bei Pengotronics, bin privat so ein bisschen so ein Japanisch-Geek, also interessiere mich sehr so für Kultur und auch so ein bisschen so, eigentlich so Japanisch zu lernen, so ein bisschen so von Animes hergeführt über, ja, das Zugsystem funktioniert irgendwie deutlich besser in Japan und auch irgendwie so, was die halt so essen, finde ich eigentlich auch ganz geil. Irgendwie Sushi, Ramen, Natto. Genau. Ich habe damals mal, als ich so ein bisschen angefangen habe, Japanisch zu lernen, mal ausprobiert oder mal irgendwie bei mir Japanisch als Eingabemethode hinzugefügt. Und dann habe ich irgendwie ABCD gedrückt und es kam auch ABCD raus. Und ich war so, hat irgendwie nicht geklappt. Hatte ich auch irgendwie nicht so zum Laufen bekommen. Hab's dann erstmal wieder in die Ecke gestellt. Dann kam irgendwann auf der Arbeit, kamen Onscreen-Tastaturen vorbei, weil ein Kunde halt eine Tastatur auf einem Bildschirm haben wollte. Und unter Wayland nutzt man dafür auch das Protokoll für Eingabemethoden. Wodurch ich mich dadurch auch ein bisschen mehr beschäftigt habe damit. Und dann auch das geschafft habe, bei mir zum Laufen zu bringen und dann halt auch Japanisch schreiben konnte. Und auch wenn meine Japanisch-Vokabeln noch sehr, sehr begrenzt sind, habe ich sie trotzdem immer noch installiert und nutze sie täglich für diverse andere Dinge. Genau, kurz zur Gliederung. Ich werde erstmal Japanisch einführen. Mal so als Frage, wer kennt Japanisch oder die japanischen Schriften schon? Ah, okay. Ja, das sind schon mal ein guter Teil vom Bereich. Genau, wer hat schon Eingabeframeworks genutzt, verwendet? Gut, das ist quasi kaum jemand oder nur einzelne Hände. Genau, dann gehe ich halt auf Eingabemethoden und auf Eingabemethoden-Frameworks ein. Zeige einmal grob High-Level, wie das unter X11 funktioniert hat und unter Wayland funktioniert und gebe vielleicht noch ein paar Anreize, warum ihr das vielleicht auch einfach nutzen wollt, auch wenn ihr vielleicht gar nicht Japanisch oder Chinesisch oder Koreanisch schreiben wollt. Genau, 1:1. Japanisch hat 3 Schriften. Wir haben einmal die Hiragana, das ist eine Silbenschrift, also alles, was man spricht, kann man damit aufschreiben. Das nutzt man primär für grammatikalische Teile und für einzelne japanische Wörter. Japanisch leiht sich auch viele Wörter aus Fremdsprachen. Und dafür nutzen sie eine zweite Silbenschrift, nämlich Katakana. Und für die meisten japanischen Wörter nutzen wir das, was man sonst so als japanische Schriftzeichen oder als chinesische Schriftzeichen kennt. Das sind dann halt die Kanji, die halt auch eher Wörter dargeben und nicht darstellen, wie es ausgesprochen wird. Und falls ihr vielleicht irgendwie den Vortragstitel draußen gesehen habt, was die halt abgedruckt haben, da stehen gar nicht die japanischen Zeichen für Konnichiwa, sondern da haben sie es ausgeschrieben. Das nennt man auch Romanisierung oder Romaji. So, Hiragana. Es gibt noch ein paar Zeichen außerhalb dieser Tabelle, aber größtenteils ist es quasi diese Tabelle, die ihr lernt, falls ihr Japanisch anfangt. Das ist so das Erste, was ihr lernt. Und als Beispiel habe ich jetzt mal unser Konnichiwa genommen und zeige euch jetzt mal, wie man damit arbeitet mit dieser Tabelle. Wir fangen an mit unserem Ko. Das suche ich in der Tabelle, finde es und oben in der ersten Spalte ist das ist immer mein erstes Zeichen und links ist mein zweites Zeichen, also K-O, deswegen Ko. N ist ein einzelnes Zeichen, Also auch die, die in der zweiten Spalte stehen, wo oben nichts drüber steht, das sind auch einzelne Zeichen, das ist A, E, I, O, U einfach. Und N ist nochmal so ein Spezialfall, das gibt es auch noch so als Extrazeichen. Genau, kann man sich auch leicht merken, ist wie so ein geschwungenes N. Dann Ni, ähnlich, auch wieder N und I. Nun kommen wir zum G. Das ist, also eigentlich müsste das ja T sein, laut der Tabelle. Aber aus phonetischen Gründen wird es halt im Japanischen als G gesprochen. Ähnlich ist es auch für das C, was links daneben ist. Da ist es halt auch, das schreibt man als SHI und spricht man auch so als G aus. So, und jetzt nochmal zu etwas, was passt zu der Tabelle. Wir haben ein H, das schreibe ich auch gerade so auf, obwohl es eigentlich wahr gesprochen wird. Es ist witzig, weil hier ist der Grund, dass es halt einfach, dass es auch ein Wa-Zeichen gibt, was ich rechts fett markiert habe. Und wenn ich jetzt auf dem PC Wa schreiben würde, würde ich dieses Zeichen bekommen. Technisch ist aber H richtig, weil es ein Partikel in dem Wort ist. Eigentlich kommt Konnichiwa, also das Konnichi steht für heute und das Wa ist eigentlich nur ein Partikel in der japanischen Sprache, was man auch in vielen Sätzen sieht. Und es wird halt als H geschrieben und aus historischen Gründen Wa gesprochen. Und früher war es auch so, dass das eigentlich ein ganzer Satz war, dass man halt gesagt hat, wie war dein Tag heute? Und heute ist halt das Konnichi und das Wa sagt halt, dass man sich auf, dass das Thema des Satzes auf heute liegt. Und das hat sich halt einfach so zusammengekürzt zu so einer Begrüßungsfloskel, dass man halt den Rest gar nicht mehr so sagt. Genau, so. Damit haben wir schon mal Hiragana quasi gelernt. Das ist halt einfach nur stumpfes Auswendiglernen für den meisten Teil und ein paar kleine Specials, die man dabei lernt. Und es ist halt auch relativ einfach, falls ihr so seht, so zwischendurch, gibt es halt irgendwie bei H, gibt es halt auch Bar und Paar so nebeneinander. Da sind halt nur so zwei Striche dran oder ein Kreis. Die nennen sich Dakuten oder Handakuten. Und verändern halt einfach nur den ersten Buchstaben von meiner Aussprache. Das macht es halt deutlich einfacher, wenn ich halt einfach weiß HBP und dann lerne ich einmal H-He-Hi-Ho-Hu und kann dann quasi, weiß dann immer, wenn dann zwei Striche dran sind, dann ist das Ba-Be-Bi-Bo-Bu und Pa-Pe-Pi-Pu-Pu. Das macht es lerntechnisch deutlich einfacher. Genau, so, wenn man mit Hiragana fertig ist oder das fertig gelernt hat, dann kommt dieselbe Tabelle nochmal, nur mit anderen Zeichen. Das ist Katakana, die zweite Silbenschrift, die man im Japanischen halt nutzt für Leihwörter, wenn man halt Wörter aus anderen Sprachen geklaut hat. Oder, naja, mitgenommen hat. Also vieles von der japanischen Sprache ist halt irgendwie, kommt in so, also auch so diese Kanji später kommen halt aus dem Chinesischen und halt auch viele andere Wörter haben sie sich halt von anderen Sprachen geholt. Genau. Das ist effektiv dasselbe. Es wird genauso gesprochen wie bei den Hiragana. Es sind nur andere Zeichen, sie sind eckiger. Also Hiragana, das sind eher geschwungene Zeichen, die sind eher weicher und Katakana ist stark und eckig und ja. Genau, Katakana ist auch ganz nett. Es gibt halt so einen Online-Konverter, da kann man halt seinen Namen eintippen und der konvertiert einem das dann seinen Namen nach Japanisch. Zum Beispiel mein Name Sven wird zu Suben, weil V, diesen Laut, den gibt es halt nicht. Genau deswegen macht man das mit diesem UB oder mit B ersetzt man das halt. Und wenn man es halt so im Fluss ausspricht, Suben, kommt man schon so ein bisschen zu diesem V-Laut. Genau, wie gesagt, und im Zweifel hat man sogar auch irgendwie einen kleinen Smiley mit drin, weil das hat Katakana so als, also wenn ihr so diese Smileys kennt, dann sind halt sind halt irgendwie drei Katakana-Zeichen. Genau, wo ich damals irgendwie das erste Mal rüber geflogen bin, war, als ich mir eine Subdomain für Rezepte anlegen wollte und das die auf Japanisch schreiben wollte und dann mal geschaut habe, was Rezept auf Japanisch heißt und dann hieß es Recipe und ich so, das kenne ich ja, das ist ja ganz einfach. Japanisch lernen ist einfach. Ist halt aus dem Englischen geliehen als Wort und halt einfach nur mit den Katakana-Zeichen dargestellt. Ähnlich Ramen, was man eigentlich so sehr mit japanischem Essen verbindet. Ursprünglich kommt diese Nudelsuppe aber aus China und deswegen nutzt man dafür halt auch einen, schreibt man das halt auch in Katakana anstatt in Hiragana oder in Kanji. Dann habe ich mal geschaut, was gibt's denn so aus dem Deutschen, was aus dem Deutschen sich die Japaner geklaut haben. Das ist gar nicht mal so viel, aber einerseits gibt's Bett, Beddo und Arbeito. Das heißt aber nicht Arbeit, sondern Halbtagsstelle. Ich habe so ein Gefühl, dass unsere Arbeitsmoralitäten anders sind mit denen der japanischen Leute und Personen. Ja, gut, so, dann haben wir diese zwei Alphabete gelernt. Das kann man, dauert ungefähr so einen Tag bis zu einer Woche, bis man das halt so gelernt hat. Dann kommen wir zu den Kanji. Das ist genau das, wo wir auch ganz, ganz viele haben, mehrere tausend. Und Kanji an sich geben euch keine Aussprachen vor, sondern beschreiben halt einzelne Worte. Und hier beispielsweise kann es halt sein, dass man sich teilweise Sachen aus dem Kontext ziehen muss. Das sind sogenannte Homonyme. Hier habe ich halt Feuer und Sonne als zwei Kanji. Beide spreche ich, je nachdem, also je nach Satz kann es auch sein, dass Kanji anders ausgesprochen werden als Hi aus. Also muss ich mir so ein bisschen viel potenziell aus dem Kontext ziehen, was es denn jetzt bedeuten soll. Dann habe ich das Ding, dass Kanji halt auch je nach Wort unterschiedliche Sachen bedeuten können. Also ich habe halt ein Buch mit Hon und wenn ich in Japan sehe, habe ich auch das Kanji für Buch drinne und da heißt es sogar auch Hon, aber beispielsweise das Kanji für Sonne, was auch in Japan drin ist, heißt, ist da dann halt nie. Also effektiv lernt man halt üblicherweise mit jedem Wort halt auch eine neue Aussprache. Also teilweise ist es vielleicht gleich, aber das muss halt gar nicht immer sein. Und halt für Japan ist es halt auch, ist das Kanji halt auch, sind das halt effektiv auch zwei Zeichen. Also es ist quasi auch, ja. So, und dann genau hier habe ich auch mal nochmal das gezeigt, wo man wirklich zwei Wörter zusammensetzt, Japan und Person zusammengesetzt, ergibt japanische Personen. Und wir übernehmen wieder, wie gerade eben gezeigt, dass die Aussprache von Japan, Nihon, aber die Aussprache von Personen ändert sich wieder, wenn ich das halt als japanisches Personen-Kanji darstelle. Und falls euch das aufgefallen ist, Person und Feuer sehen ähnlich aus. Technisch sind das zwei unterschiedliche Kanji, aber zum Lernen baut man die auch teilweise auseinander in kleinere Teile namens Radikale, um halt daher sich so ein bisschen Eselsbrücken zu bauen, dass man halt sagt, eine Person und die schwitzt vielleicht gerade, der ist richtig heiß, die steht im Feuer oder irgendwie sowas. Dass man sich halt solche Eselsbrücken baut, um halt sich anhand von Storys halt mehr von den Kanji zu merken. Ja, bevor es Eingabemethoden gab, wusste ich auch noch nicht, gab es wirklich Tastaturen, die halt einfach eine Vielzahl von Kanji darstellen konnten. Hier sieht man, sind auf jeder Taste 12 Kanji drauf und ich habe links halt ganz viele Tasten zum Modifizieren und habe halt das so gemacht, dass ich mit der linken Hand halt diese Modifikatoren gedrückt habe und mit der rechten Hand halt mein Kanji ausgewählt habe. Und dann habe ich halt irgendwie 12 Kanji pro Taste. Ich habe 12 Zeilen, 12 Tasten hoch, 18 Tasten breit als Auswahlmöglichkeit. Also kann ich so irgendwie 2500 Kanji eingeben. So, jetzt kommen wir aber ein bisschen zu der etwas moderneren Zeit, nämlich zu den Eingabemethoden. Und jetzt will ich erstmal ein bisschen definieren, was überhaupt eine Eingabemethode ist. Technisch, wie der Name schon sagt, ist es irgendwie eine Methode zur Eingabe. Und wenn ich richtig bin, ist die technisch korrekte Definition, es ist halt eine Methode zur Eingabe von Zeichen, die halt nicht auf der normalen Tastatur darstellbar sind oder existieren. Ich persönlich, dadurch, dass ich aus dem Hintergrundfeld komme von Onscreen-Keyboards und daher so Eingabemethode immer häufig da sehe, wo ich halt irgendwie das Eingabemethodenprotokoll im Hintergrund bei Wayland nutze, definiere so ein bisschen für mich, dass sobald ich irgendwie sowas Unterstrichenes sehe in meinem Text, dass da irgendwie so eine Eingabemethode im Hintergrund läuft. Denn technisch tut so eine normale Android-Tastatur, falls ihr irgendwie was tippt, auch quasi das Ähnliche, was ihr halt haben wollt, weil ihr tippt halt irgendwie was ein und dann habt ihr vielleicht irgendwie einen Button, womit ihr dann euren Satz vervollständigen könnt, also halt irgendwie Pinguin rausmachen könnt. Oder ihr tippt vielleicht einfach ein Wort, macht ein Leerzeichen und das Wort wird aber von der Eingabemethode nochmal verändert, weil es halt irgendwie einen Rechtschreibfehler euch rauskorrigiert, was ja üblicherweise auch sowas wie LibreOffice oder so gerne machen, was vielleicht an einigen Stellen auch nervt. Genau, das da und dieses Unterstrichene, was man dann immer hat, das nennt sich technisch Pre-Edit. Das habe ich jetzt auch bewusst nicht übersetzt. Das ist halt einfach so dieser Teil, der noch quasi in der Editierung ist, der einem als Nutzer angezeigt wird, aber technisch noch gar nicht in diesem Eingabefeld gelandet ist. So, jetzt haben wir schon mal so gesehen, okay, ich möchte irgendwie jetzt Japanisch eintippen. Das Einfachste oder das eine Möglichkeit, wenn ich jetzt auch so eine Tastatur habe, die ganz normal irgendwie ein deutsches, englisches Layout hat, ist die romanisierte Eingabe. Fange ich halt an, tippe beispielsweise F. Zeigt mir mein Inputfeld so ein unterstrichenes F einfach an, weil F an sich gibt es in Hiragana nicht. Deswegen zeigen wir erstmal genau einfach so ein F an. Dann schreibe ich ein U dahinter und plötzlich bekomme ich das Hiragana-Zeichen für Fu. Das schreibt mir meine Eingabemethode halt schon gleich in Hiragana hin. Das vervollständige ich, also schreibe halt meine ganzen anderen Zeichen in Hiragana für das Wort, was ich halt schreiben möchte. Und wenn ich fertig bin, drücke ich üblicherweise die Leertaste. Und dann geht meine Eingabemethode hin und baut mir da Kanji ein und versucht halt herauszufinden, versucht so abzuschätzen, was ich denn schreiben möchte. Oder die passenden Kanjis einzubauen. Und wenn ich jetzt sage, ja, das da links, da meine ich eigentlich was anderes. Oder das ist irgendwie so ein Homonym oder so. Ich möchte eigentlich ein anderes Kanji. Dann kann ich auch noch weiter Leertaste drücken und bekomme einen Auswahldialog, wo ich mir dann das richtige Kanji auswählen kann. Dann kann ich auch noch mit anderen Tastenkombinationen weitergehen, dass ich halt, wenn ich halt mehrere Teile habe, dass ich halt bei den anderen Teilen von meinem Satz auch die passenden Kanji auswählen kann, falls sie nicht schon stimmen. Häufig ist das auch so etwas, dass die Eingabemethode so ein bisschen mit einem mitlernt. Was schreibt man so? Was nimmt man, wenn man das schreibt? Was meint man damit eigentlich? Dass die einem das dann auch gleich immer als Standardvorschlag auswählt. Genau, und das mache ich dann so lange, bis ich dann meinen Satz mit den Kanji habe, die ich halt haben möchte, oder genau das haben möchte, was ich meine. Die zweite Möglichkeit ist, Wenn man nach Japan schaut und dort die Tastaturen sich ansieht, dann sieht man, da hat man schon Hiragana drauf. Das ist nämlich das Tolle, das ist nämlich 100% effizienter, weil anstatt immer zwei Zeichen zu tippen, um ein Hiragana-Zeichen zu bekommen, kann ich eine Taste tippen und bekomme ein Hiragana-Zeichen. Das inkludiert halt auch, dass halt meine Nummerntasten auch mit Hiragana-Zeichen belegt sind. Und zusätzlich, was man so sieht, so die Leertaste ist deutlich kleiner und wir haben noch ein paar Special-Tasten, die halt mit Kanji oder Hiragana-Zeichen beschriftet sind. Genau, ganz links oben die Taste. Eigentlich, was da in Kanji draufsteht, ist Vollbreite und Halbbreite Zeichen. Das ist so ein bisschen ein technischer oder ein Font-Kontext. Wenn ich so normale romanische Zeichen habe, dann sind die ja üblicherweise recht hoch und gar nicht so breit. Wenn ich Kanjis habe, ist das immer ein Quadrat von der Box her. Und wenn ich jetzt ich kann beispielsweise auch Zahlen als in einer vollen Box darstellen. Das sind dann vollbreite Zeichen. Da habe ich dann vollbreite Zahlen. Die sind dann halt, die haben dann wirklich viel Platz rechts und links. Und das ist scheinbar auch irgendwie so ein Problem bei japanischen Formularen, wo man bei manchen Zeichen, also manche Eingaben, muss man in vollbreiten Zeichen machen. Aber wenn man dann irgendwie so eine Telefonnummer eingibt, muss man halbbreite Zeichen verwenden. Also das, was wir halt auch so verwenden, die halt nicht so rechteckig sind. Und technisch sind es auch zwei unterschiedliche Unicode-Zeichen. Also das F, was man vorhin bei meinem Beispiel gesehen hat, wie man denn romanisiert eingibt, dieses F, was er einem anzeigt, das zeigt er einem auch schon in Vollbreit an. Das ist schon rechts und links so ein bisschen, hat schon ein bisschen so Leerzeichen. Und auch wenn man irgendwie so eine 1 tippt oder so, hat man auch so eine breite 1 einfach stehen. Genau, und deswegen gibt es halt die Möglichkeit, dass man halt, das ist auch, diese halbbreiten Zeichen gibt es auch nur für Katakana, aber dass man halt vollbreite Zeichen hat, die man so standardmäßig nutzt und halbbreite Zeichen, um halt irgendwie auch vielleicht besser im Textfluss zu sein, falls man irgendwie noch ein bisschen romanischen Text drum hat. Oder falls es halt das Eingabeformular von einem haben möchte. Das steht eigentlich auf dieser Taste. Windows hat das nur irgendwann mal geändert in seiner Eingabemethode, dass das nicht mehr diese Funktion hat, dass man das wechselt, sondern dass es die Eingabemethode einfach ausschaltet oder anschaltet. Seitdem steht immer noch steht immer noch vollbreit und halbbreit auf den Tasten drauf, aber technisch tun sie überall, weil sich alle irgendwie an der Windows-Eingabe auch orientieren, die Eingabemethode an- und ausschalten. Dann habe ich quasi Caps Lock, die ich persönlich auch immer hasse, wenn man irgendwie draufkommt. Die haben sie ganz praktisch belegt mit, ja, ich kann irgendwie zwischen Englisch und der Eingabe von Kana umschalten, also von Hiragana oder Katakana. Genau, und wenn ich Caps Lock haben möchte, dann muss ich die Taste mit Shift drücken. Dann habe ich unten links neben der Leertaste auch wieder so eine Taste, die eigentlich dafür gedacht war damals, dass man die Eingabe, die man gerade hat, einfach nur bestätigt, dass die einfach nur so übernommen wird, dass man nicht irgendwie noch eine Konvertierung ausführt und sich sein Lieblings-Kanji auswählt, sondern dass man sagt, das passt so und das übernimmt man. Dafür war sie eigentlich gedacht, bis sie dann umgebaut wurde und jetzt kann man da mit dieser Taste zwischen Hiragana, Katakana und halbbreiten Katakana umschalten. Genau, rechts von der Leertaste kann ich meinen Text nach Kanji konvertieren, den ich eingegeben habe. Irgendwie so ein bisschen redundant, weil die Leertaste tut dasselbe. Weil es gibt auch so keine Leerzeichen im Japanischen, deswegen nutzen die Eingabemethoden halt auch die Leertaste, um halt so durch die ganzen Optionen durchzugehen. Und rechts kann ich jetzt umschalten, dass ich halt irgendwie Hiragana oder Katakana schreiben möchte, dass ich jetzt irgendwie, wenn ich jetzt irgendwie Namen schreiben möchte oder irgendwelche Fremdwörter, dass ich dann einmal umschalte und dann alles, was ich schreibe, sind dann halt Katakana-Zeichen anstatt Hiragana-Zeichen. Dann brauche ich nicht hinter jedem Wort, was ich schreibe, erstmal mit meiner Eingabemethode durchcyclen, bis ich die Katakana-Version habe von dem, was ich eingegeben habe. Soweit so gut. Dieses Keyboard-Layout habe ich zuerst, als ich danach gesucht habe, als JIS-Keyboard-Layout kennengelernt. JIS ist japanischer Industriestandard, so eine Standardisierungseinheit. Da war ich ganz excited, habe online geklickt, habe mir ein JIS-Keyboard gekauft und habe gesehen, das ist gar nicht das Keyboard, was ich bekommen habe. Das hat ja, da fehlt irgendwie diese Text-zu-Kanji-Taste konvertieren und ein paar Tasten sind auch getauscht und habe mich gefragt, hey, da steht doch auch JIS drauf. Bis ich gelernt habe, nein, JIS definiert nur, wie die Hiragana auf meinen Zahlen und Buchstaben gemappt sind. Was außen drum herum ist, ist dadurch nicht definiert. Deswegen heißt dieses Keyboard-Layout OADG 109A JIS. Und was ich halt bekommen habe mit meiner Tastatur, war halt das Apple-Layout. Und Apple macht es halt leicht anders von der Tastatur her. Genau, so als dritte Möglichkeit, wie ich denn jetzt chinesische Zeichen eingeben kann. Für Japanisch wüsste ich es nicht. Kenne ich es noch nicht, aber beispielsweise im Chinesischen, da habe ich auch nicht so eine, also da gibt es halt die Kanji-Eingabemethode, wo ich halt diese einzelnen Radikale, womit ich meine chinesischen Zeichen auch quasi dekompostieren kann, halt auch auf der Tastatur habe und damit mir mein Zeichen so quasi zusammenbaue. Also es sieht halt irgendwie, O ist halt immer so ein Dach und irgendwie A ist so ein Rechteck mit irgendwie Strichen dazwischen. Und dann drücke ich halt die passenden Tasten und die Eingabemethode baut oder schränkt dadurch halt immer weiter ein, was denn für ein chinesisches Zeichen ich eigentlich haben möchte. So, und wenn wir jetzt so zu Smartphones kommen, wo ich jetzt auch nicht so riesige Tastaturen habe, dann habe ich da halt irgendwie so bei älteren Smartphones auch diese Möglichkeit, dass ich halt nur die A-Laute auf der Tastatur habe von meinem Hiragana. Also K, Ki, Ta, Na und so weiter. Und dann ähnlich wie bei ABC, bei so einer Tastatur, wie ich da durchcycle, gehe ich halt K, Ke, Ki, Ko, Ku. Kann ich halt bis zu 5-mal drücken, um halt mein passendes Hiragana auszuwählen. Ähnliches gibt es auch auf Smartphones. Also da gibt es auch die romanisierte Eingabe, dass ich halt eine normale Tastatur habe. Aber ich kann halt auch eine Tastatur haben, wo ich nur meine A-Laute drauf habe und dann, wenn ich nur normal drauf drücke, bekomme ich den A-Laut und irgendwie, wenn ich nach oben gehe, bekomme ich halt immer den U-Laut. Also wenn ich quasi drauf gehe und so nach oben swipe. Und da ich halt irgendwie 4 andere Laute habe, passt das halt recht gut mit oben, links, rechts, unten. Genau, und dann sieht man halt auch oben, wie er da schon mir dann die potenziellen Vorschläge macht, was für Kanji ich denn haben möchte, wo ich dann halt einfach drauf drücken kann. So, ein Grund, warum ich hier japanische Eingabemethoden überhaupt gerade auf meinem Rechner habe, sind Kaomojis. Die finde ich sehr genial, weil unsere Emojis, die man sonst so in E-Mails und so liest, sind irgendwie immer falsch rum. Die liegen immer so auf der Seite, so um 90 Grad verdreht. Kaomojis sind richtig rum. Und sie sind Text. Also quasi Text. Also ist natürlich auch ein bisschen Unicode drin, aber es ist halt nicht so, dass es halt auf dem einen Smartphone sieht es so aus, wie der Emoji-Hersteller es von dem einen Smartphone haben möchte und auf dem anderen so ein bisschen anders oder komplett anders, sondern es ist schon so ein bisschen standardisierter. Also naja, man benutzt halt Zeichen, die eigentlich für was anderes gedacht sind. Und wie man das schreibt, ist, dass man einfach Kaomoji eintippt, halt in Hiragana oder halt romanisiert. Und dann hat man neben den Kanji, die man halt auswählen kann, kommen dann auch die ganzen Kaomoji zur Auswahl. Und man kann sich dann halt so seinen Lieblings-Kaomoji auswählen. Ähnliches können Eingabemethoden auch beispielsweise, um die Version anzuzeigen. Kann man halt auch irgendwie Version oder sowas eingeben und dann bekommt man als Auswahlmöglichkeit halt die Version der Eingabemethode, die man gerade nutzt. Genau. Das soweit zu Eingabemethoden. Praktisch habe ich nur mit den japanischen Eingabemethoden praktische Erfahrungen gesammelt und dabei mit dem älteren Enti und mit dem, was quasi State of the Art ist, ist Mod C heißt die Eingabemethode. Genau, dazu, die werde ich auch später nochmal kurz vorführen. Jetzt haben wir aber irgendwie noch so einen zweiten Teil. Neben unseren Eingabemethoden, die halt IME abgekürzt sind, Input Method Editor auf Englisch, gibt es Eingabemethoden Frameworks, Input Method Framework, IMF. Ein Eingabemethoden-Framework abstrahiert die Arbeit, die eine einzelne Eingabemethode braucht, auf das Mindeste und sorgt halt dafür, dass die Eingabemethode sich selbst nur darum kümmern muss, was gibt es jetzt irgendwie um dieses Wörterbuch und wie ersetze ich denn jetzt die Sachen oder wie funktioniert das jetzt mit dieser Ersetzung? Und das Eingabemethoden-Framework kümmert sich halt darum, dass halt irgendwie diese Liste der Möglichkeiten angezeigt wird auf dem Bildschirm vom Nutzer. Dass es halt eine Liste gibt. Sorgt halt auch dafür, dass halt, wenn ich irgendwie mehrere Sprachen habe, dann habe ich mehrere Eingabemethoden, aber dasselbe Framework, das bedeutet, meine Liste wird gleich angezeigt. Also ich kann sie vielleicht auch stylen, dass ich halt irgendwie, dass die halt immer überall so aussieht, wie ich sie haben möchte. Oder dass sie vielleicht zu meiner Desktop-Umgebung passt. Genau, sie erlaubt halt, wie gerade schon gesagt, ich kann mehrere Eingabemethoden haben, ich kann dazwischen einfach wechseln. Ich habe halt Möglichkeiten zu sagen, okay, ich möchte jetzt irgendwie Chinesisch schreiben und jetzt Japanisch, weil ich halt irgendwie in beiden Sprachen fluent bin oder in beide Sprachen mal was übersetze. Genau, und sie hat halt auch diese ganzen Integrationen, X11, Wayland, spricht sie halt auch und abstrahiert die halt auch von den Eingabemethoden weg. Die brauchen halt auch nicht implementieren, wie spreche ich denn jetzt irgendwie mit X11, wie funktioniert das da unter X11 und wie funktioniert das unter Wayland. Gleichzeitig von der anderen Seite reduziert sich dadurch auch der Aufwand für Applikationen, sich anzupassen, weil es halt irgendwie nur zwei Frameworks gibt, gegen die man testen muss, dass es damit generell funktioniert von den APIs her. Genau, also das ist halt ein Eingabemethoden-Framework, ist halt so eine Software, die halt den ganzen Boilerplate weg abstrahiert. Das bekannteste oder weit verbreiteteste Eingabemethoden-Framework ist IBUS. Das ist das Standard-Eingabemethoden-Framework unter GNOME. Das GNOME integriert sich damit auch richtig gut und wenn man in den GNOME-Einstellungen geht, kann man damit quasi auch IBUS einstellen und quasi auch jede Eingabemethode unterstützt IBUS, also unterstützt, dass sie mit IBUS ausgeführt wird. Lizenz LGPL 2.1 oder neuer. Die zweite Eingabemethode, deren Logo ich viel besser finde, nennt sich PhyTex 5 in der aktuellen Version. Es gibt auch PhyTex, das bezieht sich häufig auf die alte Version Nummer 4. Ursprünglich hieß es mal Free Chinese Input Tool for X. Es passt heutzutage so gar nicht mehr, weil man kann auch Japanisch schreiben und das funktioniert auch unter Wayland. Deswegen haben sie gesagt, ja, das ist halt auch nur so ein historischer Name und man kann es auch die Abkürzung nehmen als Fancy Input Tool for Nix oder Free Character Input Toy for Nix oder PhyTex can input text on in Nix. Also es gibt offiziell keine wirkliche Bedeutung von diesem Kürzel. Man findet das häufig im Qt-Umfeld, KDE integriert das recht nativ und es bietet auch eine Liste von Add-ons. die auch so gar nicht irgendwie mit Eingabemethoden interagieren, sondern wo man halt beispielsweise einen Clipboard-Manager mit drin hat und quasi sagen kann, okay, ich möchte jetzt, kann man halt eine Tastenkombination drücken, dann kriegt man seine letzten 30 Clipboard-Einträge und kann sich halt irgendwie sein, das, was man irgendwie vor 10 Minuten kopiert hat, nochmal einfügen. Oder halt, dass man eine Unicode-Zeichensuche hat, falls man irgendwie lustig ist und gewisse Non-Breaking-Spaces einbaut, anstatt normale Leerzeichen oder sowas. Und sowas dann halt nicht sich die Unicode-Zeichen so merken kann, was für ein Code-Point die genau sind. Und das mit, ich glaube, STRG-SHIFT-U kann man das sonst auf einem Linux auch eingeben, dass man, und dann kann man halt den Hexcode vom Unicode eingeben. Aber da kann man dann halt einfach suchen nach Non-Breaking Figure Space und das passende Zeichen einfügen. Oder halt auch Emojis. Genau, selbe Lizenz wie iBus. Genau, und es ist halt so ein bisschen, was schmeckt euch am besten oder mögt ihr die Integration besser oder wollt ihr vielleicht diese Add-ons nutzen, womit ihr euch dann entscheidet, was für ein Framework ihr halt nutzt. So, kommen wir zur Funktionsweise unter X. Ehrlich gesagt, ich habe lange X nicht mehr verwendet. Ich habe mir das so ein bisschen aus Online-Ressourcen zusammengezogen, aber habe da nicht tiefen Einblick, wie oder warum das so ist. Also wir haben auf der linken Seite unsere Eingabemethode, die mit unserem Framework spricht. Und dann gibt es ein ganz altes X-Protokoll, XIM, steht für X-Input Method. Was ich dazu gefunden habe, ist Version 1.0 von 1997. Es scheint nicht irgendwie aktualisiert worden zu sein. Wenn man so in den Dokumentationen irgendwie von Phytix schaut, steht da halt eigentlich so drin, ja, du willst es eigentlich nur nutzen, wenn du wirklich, wenn deine Applikation nichts anderes unterstützt. Ich habe dazu, also falls jemand weiß, was diese ganzen Probleme von diesem Protokoll sind, wäre ich super interessiert. Ich habe nur irgendwie sowas gelesen mit, ja, das ist alles abhängig von deiner Local und wenn deine Local nicht richtig eingestellt ist, dann funktioniert das alles nicht so richtig. Aber das sind nur so vage Dinge von gehört und nichts, nicht so die konkreten Punkte gefunden, wo sich das verändert hat oder warum das nie weitergegangen ist, warum es davon keine neueren Versionen oder so gab von diesem Protokoll. Deswegen geht das heutzutage, wenn man halt noch X nutzt, über Debus. Dafür haben GTK und Qt entsprechende Anbindungen. Die gehen halt, kennen halt Phytix und iBus, gehen halt entsprechend an die Debus-API. Phytix selber bietet auch dieselbe API von iBus auch zusätzlich per Debus an, sodass man einfach, sodass quasi auch Applikationen, die vielleicht nur Phytix, nur iBus sprechen können, auch mit Phytix arbeiten können. Genau, und GTK und Qt abstrahieren quasi den ganzen Teil über von meiner Eingabemethode weg, weil ich habe bei Eingabefeldern halt auch sowas wie diesen Pre-Edit-Text, der halt unterstrichen ist und das muss meine Applikation selber managen, dass dieser Text da ist, aber nur so virtuell da ist und dass der auch von so einer Eingabemethode geändert werden kann. Das ist Teil von der Applikation, das zu unterstützen und GTK und Qt mit ihren Standard-Eingabefeldern implementieren das dann halt nativ. Und sprechen dann entsprechend mit Debus, mit dem Eingabemethoden-Framework. Genau. So, dann habe ich mir mal angesehen, was ist denn diese API, die meine Eingabemethode mit meinem Eingabemethoden-Framework, in diesem Fall Phytix 5, spricht. Das ist effektiv eigentlich nur eine Klasse, die sie ableitet. Wo die einzige Methode, die man implementieren muss, ist KeyEvent. Wo Phytix sagt, hey, der Nutzer hat diese Taste gedrückt, was soll ich jetzt machen? Soll ich da jetzt irgendwie Pre-Edit anzeigen? Soll ich die einfach so übernehmen? Soll ich da irgendwie einen Auswahldialog anzeigen? Sag mir mal, was du machen sollst. Es gibt noch ein paar andere Methoden, die man überschreiben kann. Muss man nicht, im Standardfall tun sie halt einfach nichts. Wie beispielsweise Activate und Deactivate, wenn halt diese Eingabemethode aktiviert wird. Also wenn der Nutzer halt irgendwie ins Feld klickt, wo halt wo man halt irgendwie Eingaben überhaupt machen kann. Also wenn ich nicht in einem Textfeld bin, lohnt es sich, also will ich halt auch nicht, dass wenn ich irgendwie in meinem Spiel irgendwie rechts lang laufe oder irgendwie was drücke, WASD, dass das als Eingabe gewertet wird und ich dann irgendwie irgendwelche Hiragana irgendwo hinschreiben möchte, obwohl ich gar kein Eingabefeld habe. Genau, das muss ich halt implementieren und dann hat man halt, was dann halt die Eingabemethode selbst macht, ist dann, dass sie halt beispielsweise in der Update-UI-Methode sagt, okay, hier folgende Kandidaten gibt es, setz bitte folgenden Pre-Edit-String und aktualisiere das mal. Genau, und das Ganze wird dann kompiliert, wird als Shared Library abgelegt. Ich habe gesehen, der Phytex Loader kann auch irgendwie Static Libraries laden. Also der hat so zwei Methoden, um Libraries zu laden. Lädt die dann halt einfach zum Programmstart und castet halt entsprechend den Pointer zu der entsprechenden Klasse und kann dadurch halt diese Eingabemethoden verwenden. Es gibt auch so ein Add-on-Tutorial, was halt so eine ganz einfache Eingabemethode zusammenbaut, wenn man da mal irgendwie selber was bauen will. Vielleicht auch gar nicht für eine Sprache, sondern vielleicht auch irgendwie was, was einem einfach nur hilft, weil man irgendwie ein autokorrigierendes irgendwas haben möchte, was einem Text, während man ihn schreibt, automatisch korrigiert oder immer irgendwelche Abkürzungen, die man gerne schreibt, automatisch erweitert oder irgendwelche lustigen Features. Genau, auf der Debus API habe ich einfach mal so drauf geschaut. Genau, da gibt es halt diverse Methoden, die halt die Frameworks aufrufen können. Können halt sagen, okay, ich habe hier so ein Key-Event, behandle das mal oder ich aktiviere oder deaktiviere, ich möchte jetzt keine Eingabemethode nutzen oder ich fokussiere jetzt gerade ein neues Feld oder mein Cursor ist jetzt an dieser Location. Genau, was halt auch irgendwie sinnvoll ist, weil ich möchte immer meinen Auswahldialog immer eigentlich unter meinem Cursor haben. Also wenn halt mein Text weiter nach rechts geht, will ich halt auch, dass mein Fenster mit den Auswahlmöglichkeiten weiter nach rechts geht. Genau, und dann bekommen die Frameworks halt von dem Eingabemethoden-Framework diverse Signale, womit sie halt irgendwie sagen können, ja, übernimm jetzt diesen Text oder update doch mal irgendwie einen Pre-Edit-Text oder ich bin jetzt irgendwie deaktiviert oder aktiviert. Genau, und danach passen sie halt ihre Eingabe an und übernehmen Text. Unter Wayland sieht es irgendwie doch gleich aus, nur dass wir standardisierte Protokolle im Wayland-Umfeld haben, auch wenn sie alle noch irgendwie experimentell sind und es gibt verschiedene Versionen von diesen Protokollen. Aber generell unter Wayland habe ich zwischen meiner Eingabemethode, also im Falle von uns, unserem Eingabemethoden-Framework, oder falls ich eine virtuelle Tastatur habe, steht die anstatt des Eingabemethoden-Frameworks links daneben. Die spricht halt das Wayland-Protokoll Input Method, um halt mit dem Compositor so ein bisschen zu sagen, ja, ich bin hier so eine Eingabemethode, der Compositor erlaubt das auch nur für eine Applikation. Genau, und das halt so bereitzustellen. Auf der anderen Seite habe ich für die Anwendung Text-Input. Da gibt es auch drei Versionen, oder ich glaube V2 gibt es gar nicht offiziell, aber gibt es auch verschiedene Versionen vom Protokoll und beispielsweise, das ist halt auch so wichtig, wenn man GTK-Anwendungen hat, die erwarten oder funktionieren nur mit Version 3 des Protokolls, was auch die aktuelle ist. Wenn man aber so einen Wayland-Compositor hat, beispielsweise Weston, der halt nur Text-Input V1 kann, dann hat man halt irgendwie ein Problem und muss halt entweder schauen, dass man es halt dem Weston beibringt oder halt irgendwie andere Lösungen findet. Ähnliches hat man auch auf der anderen Seite. Input-Method hat auch verschiedene Versionen. Also man kann auch nicht unbedingt jedes Keyboard oder jede Eingabemethode mit jedem Compositor nutzen. Genau. Hier sehen wir so die Methoden und Signale, die ich beim Input-Method-Protokoll habe. Das Interessante hierbei ist, unter Wayland, ich habe eine Funktion, ich möchte eine Pop-up-Surface haben. Weil unter Wayland kann ja meine Applikation nicht einfach so ein Fenster in den Vordergrund vom Nutzer schieben und das an diese Position schieben, sondern das ist die Aufgabe vom Compositor und das, da hält der Compositor auch sein Regiment drüber. Deswegen muss halt meine Eingabemethode extra anfragen, hey, ich möchte so eine Surface haben. Und kann halt gar nicht so genau beeinflussen, wo das denn überhaupt angezeigt wird, aber kann halt auf diese Surface ihr eigenes Theme draufsetzen und dann halt genau die Auswahl durchführen. Genau. Auf der anderen Seite zur Applikation habe ich das Text-Input-Protokoll. Und hier habe ich halt beispielsweise auch die, das ist halt irgendwie auch ein bisschen einfacher, da brauche ich mich halt auch gar nicht um die Surface zu kümmern, sondern sage halt einfach nur, ja, okay, ich habe irgendwie, da hat sich Text geändert oder ich habe irgendwie folgenden Content-Typ, also vielleicht will ich ja auch irgendwie, dass ich nur ein Eingabefeld habe, wo ich Zahlen habe, dann will vielleicht so ein virtuelles Keyboard auch nur Zahlen anzeigen und nicht Buchstaben anzeigen. Genau, und dann kann mir halt der Compositor sagen, setz mal dein Pre-Edit-String auf folgendes oder übernimm mal den String, den du da gerade hast oder beweg mal irgendwie deinen Cursor. Genau. So, wenn ihr jetzt eine Eingabemethode nutzen wollt, braucht ihr effektiv 4 Schritte. Einerseits, ihr installiert euch das passende Framework, Phytex oder IBUS, was ihr haben wollt. Dann installiert ihr euch die passende Anbindung, beispielsweise für Japanisch ist es Mod C, was man haben möchte. Gegebenenfalls muss man dieses Framework starten, also wenn man irgendwie unter, ich habe einen WL-Roots-basierten Wayland-Compositor, da muss ich immer Phytex einmal so im Hintergrund starten. Und dann gibt es halt Konfigurationstools, womit man es halt konfigurieren kann, wenn es nicht schon KDE oder GNOME in seinen Standardeinstellungen hat. Genau, so kommen wir dazu, warum ihr vielleicht auch einfach Eingabemethoden nutzen wollt oder es einfach bei euch installieren wollt. Einerseits, falls ihr irgendwie Applikationen entwickelt und ihr vielleicht nicht das GTK oder Qt Framework nutzen, sondern vielleicht Spiele oder so, schaut, dass ihr Support einbaut. Es ist vielleicht nur ein sehr rarer Use Case, aber es ist schon etwas, wo ich sagen würde, das ist vielleicht sehr interessant, vor allem wenn ich jetzt aus dem Hintergrund komme, dass ich vielleicht auch mit einer virtuellen Tastatur was nutzen möchte, dass ich da halt einfach auch so Tasten drücke oder Text eingeben kann. Von der technischen Seite gibt es für On-Screen-Keyboards auch die Möglichkeit, dass sie virtuelle Tastendrücke über den Wayland Compositor senden, als Alternative, wenn die Applikation nicht das Text-Input-Protokoll unterstützt. Aber dann kann ich natürlich nicht solche fancy Features machen, wie dass ich irgendwie Pingu zu Pinguin ergänze, dass ich dem Nutzer das anbiete. Genau, und sonst nutzt sie einfach, um vielleicht Bugs zu fixen oder Kaomojis zu tippen oder vielleicht auch mal es als Anlass zu nehmen, eine Sprache zu lernen oder vielleicht eure ganz lustigen eigenen Eingabemethoden zu bauen. Denn es gibt einen YouTube-Kanal von Google Japan und da gibt es ganz viele Videos zu Tastaturen drauf. Und eine Eingabemethode, die sie sich überlegt haben, also die machen diese Videos halt auf Japanisch und super formell, so dass das neue Produkt ist, die neue Innovation, super formal. Und das ist halt hier, ja, du hast so eine Tastatur, da kannst du doch einfach deinen Hiragana drauf zeichnen und die Eingabemethode im Hintergrund sieht halt, okay, ich mache jetzt irgendwie 7YHN, das ist halt so ein Strich nach unten und dann so ein Strich nach rechts und dann so was Geschwungenes, das wird wohl so ein A sein und mappt das dann halt. Also da gibt es auch eine Browser-Demo und halt so ein witziges, einminütiges Demo-Video, wo sie das als ganz normal sehen, wo alle Leute im Büro sitzen und da ihre Zeichen zeichnen und sie auch zeigen, ja, du kannst hier deine schöne Tastatur mit deinen Cherry Keys nutzen und deine Lieblingstastatur und das funktioniert. Du brauchst auch, es ist vollkommen unabhängig von deinen Keycaps, du kannst auch einfach ohne Keycaps laufen. Genial. Und das Zweite, was ich ganz geil finde von deren Innovation, ist der Eingabehut, der halt so in Form einer Keycap ist, die man sich auf den Kopf setzen kann. Und dann kann man halt sein Smartphone haben. Der Hut kommuniziert über Bluetooth mit seinem Smartphone. Und über den Rotationsgrad vom Hut setzt man dann das passende Hiragana. Und wenn man das halt in seiner Eingabemethode sieht, drückt man auf seinen Hut drauf und dann hat man das eingegeben. Und dann sieht man halt dort, wie die Leute halt da mit den Hüten alle ihren Text eingeben und dann irgendwie auch so ein Koch mit so einem Kochhut da sein neues Gericht auf die Speisekarte setzt. Ja, super witzig. Genau. Ganz kurze Demo. Währenddessen, falls ihr schon Fragen habt, könnt ihr euch sonst auch schon melden und kann man schon mal schauen, dass man das Mikro verteilt bekommt. Genau. Dann einmal Bildschirm mirrorn. So, ich habe jetzt hier KDE als Eingabemethode, bin in meine Einstellungen gegangen, habe hier links unten Input Method ausgewählt, habe mir im Hintergrund schon ModC installiert und Phytex. Und was ich dann sage, ist hier, zur Eingabemethode füge ich jetzt was hinzu und jetzt macht man nicht den Fehler, dass man Japanisch auswählt, sondern halt ModC auswählt. Das fügt man hinzu, dann hat man das hinzugefügt. Und nun, wenn ich jetzt mein Terminal habe, ist die Standardtaste bei ModC, um die Sprache umzuschalten, Steuerung und Leertaste. Da sieht man jetzt schon, habe ich unten quasi einmal Englisch und einmal Hiragana. Und jetzt kann ich halt irgendwie mein H, das sieht schon ein bisschen breiter aus, weil ich hier gerade vollbreite Zeichen nutze. Und wenn ich jetzt H mache, habe ich dann halt ein H stehen. Genau, und wenn ich dann soweit durch bin, kann ich Leertaste drücken und kann durch die ganzen Kanjis gehen, die ich halt eingegeben habe. Und auch wenn ich jetzt mal ganz viele A's einfach nur mache, kann ich mit Steuerung und rechts, links halt durch meine verschiedenen Teile gehen, die ich halt einzeln bearbeiten kann. Genau, soweit das dazu. Dann gibt es zwei Konfigurationsteile. Einerseits hier habe ich so einen ganz groben Teil von so eine ganz grobe Einstellungsmöglichkeit und kann hier unten ein Konfigurationsteil-Tool starten von ModC, womit ich genau einstellen kann, ob ich denn jetzt Romaji eingeben möchte oder vielleicht direkt Kana eingeben möchte, also wo ich direkt Hiragana auf meiner Tastatur habe. Hab auch irgendwie meinen Keymap-Style, dass ich halt die Microsoft-Eingabemethoden übernehme und habe hier auch quasi die ganzen Shortcuts, die ich halt nutze, um beispielsweise kann ich halt auch mit den F-Tasten von F6 bis F8 zwischen Hiragana und Katakana umschalten. Halt, wenn ich jetzt nicht diese speziellen Tasten von so einer japanischen Tastatur habe. Das kann ich hier einstellen, kann ich mir anpassen, wie ich es möchte. Gleichzeitig für Phytex, das ist ein KDE-Panel, zumindest habe ich hier gerade noch nicht mehr gesehen. Wenn man Phytex nutzt, will man dann einmal das Phytex 5 Config Qt-Tool nutzen. Und das ist quasi für meinen Eingabemethoden-Framework Phytex, wo ich das so richtig einstelle. Also KDE hat mir da schon neben meinem englischen Keyboard auch ModC hinzugefügt. Das habe ich gerade in meinen KDE-Einstellungen gemacht. aber beispielsweise in den globalen Einstellungen kann ich hier auch umschalten, was ich halt nutze, um meine Eingabemethode umzuschalten, dass ich halt dort statt Steuerung Leerzeichen irgendwie Windows Leerzeichen nutze. Und gleichzeitig unter den Add-ons habe ich halt hier ein Clipboard, also beispielsweise ein Clipboard-Modul, wo ich halt auch sagen kann, ich glaube, standardmäßig ist es Steuerung und Semikolon. Kann auch irgendwie sagen, wie viel Historie er speichern soll und ob er Passwörter anzeigen soll. Genau, und wenn ich irgendwie Steuerung, Semikolon drücke, sagt er mir gerade, ich habe keine Clipboard-Historie, wenn ich halt irgendwie mal was kopiere. Ja, okay. Das ist der Demo-Effekt. Gut. Und dann habe ich jetzt hier mein Input-Methods, was ich habe, was ich dann auswählen kann. Und dann mit Enter oder Leertaste bestätigen kann. Soweit dazu. Genau. Demo, Fragen. So wie ich sehe, ja. Da sehe ich eine Frage. Mikrofon, haben wir das? Ja, ich kann sie auch wiederholen.
Okay, ich habe mal vor einer Weile versucht, diese aufzuwenden, weil man einfach, wenn man das System bootet, dann macht man ja schon ein Zeug einzutippen.
Ja.
Ich weiß nicht, was da die Konfiguration ist. Dann ich mein Valence.
Ja. Ja.
Und da starte ich FC5, dann wird das noch eine Konfiguration. Die mache ich quasi überschreiben, was anderes, und dann weiß das System, welche Software jetzt gibt.
Ja, also standardmäßig die. Die Frage war, ich habe unterschiedliche Möglichkeiten. Wenn ich halt normal mein System starte, habe ich nur eine Konsole,
Wenn ich halt meine Desktop-Umgebung starte, habe ich da irgendwie meine Möglichkeit, also werden da irgendwie meine Tasten mit einem gewissen Tastaturlayout übersetzt. Und wenn ich halt irgendwie FiteX starte, dann habe ich auch wieder irgendwie was mein Tastaturlayout verändert oder verändern kann. Technisch gesehen habe ich auf beiden Seiten, dass ich halt diese Keycodes weitergebe. Also technisch werden diese Keycodes auch bis Wayland durchgereicht. Von dem, was ich auf der Tastatur drücke, was das für eine Nummer ist, wird weitergereicht, und an der Applikationsseite wird dann das passende Zeichen daraus generiert da ist dann die XKB-Library, und die bekommt dann halt über verschiedene Wege, bei Rail hat die dann halt ihren State, womit sie weiß, was bin ich gerade, habe ich gerade irgendwie Shift gedrückt oder so, und dann aus diesem Key-Symbol halt mein Zeichen konvertiert. Genau, das, wie es jetzt ganz normal auf dem Terminal ist, wie es da funktioniert mit XKB, weiß ich nicht genau. Bei Wayland wird dieser XKB-State den Applikationen immer direkt gegeben. Halt, wenn man Applikationen wechselt, dass dann der XKB-State übernommen wird, dass beispielsweise Shift gedrückt ist, weil von der Tastatur kommt nur Shift-Taste wurde runtergedrückt und Shift-Taste wurde losgelassen. Deswegen habe ich so einen State, der wird bei Wayland dann immer den Applikationen gegeben. Und für die Sprachauswahl sobald ich halt so eine Input-Methode, und technisch nutze ich halt das XKB eigentlich immer, aber sobald ich halt eine Eingabemethode habe und halt das entsprechende Protokoll unterstütze, nutze ich halt das Eingabemethodenprotokoll und gehe darüber halt hin, und dann kann auf der anderen Seite das FiteX, das kann auch sowas sagen mit, ich grab mir das Keyboard, und dann bekommt die Applikation vom Compositor gar nicht mehr die Keyboard-Events, sondern FiteX bekommt die und sagt halt nur, setze bitte Pre-Edit auf folgendes oder übernimm bitte folgenden Text, und die Applikation spricht dann quasi nur das Text-Input-Protokoll und bekommt dadurch ganze Zeichen anstatt Keycodes und übersetzt selber nichts. Gleichzeitig, wenn du dann wenn die Applikation sagt, ich will gerade keine Eingabemethode nutzen, dann macht sie halt normal XKB. Ich hoffe, ich habe die Frage gut genug beantwortet. Genau. Achso. Ja, okay. Sonst bin ich auch noch hier beim Stand von Pengotronics. Kann man auch gerne danach noch sprechen.